wollen wir uns beschäftigen mit einem zweiten, leider auch bösartigen Lipoprotein, diesem Lipoprotein klein a.
Und das Wort klingt erstmal so kompliziert, aber Uli, ist es gar nicht, oder? Was heißt es denn?
Der Hintergrund ist, dass Cholesterin im Blut nicht schwimmen kann. Das kann zu Verunsicherungen führen.
Zu unglaublichen Verunsicherungen, ja.
Ja.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Professor Ulrich Laufs hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Ordinarius am Universitätsklinikum in Leipzig in der Kardiologie und einer der gestandensten Lipidologen, sprich Experten für die Fette Deutschland und europaweit. Lieber Uli, sei ganz herzlich willkommen. Wir wollen heute als erstes über das sogenannte Lipoprotein klein a, LP klein a reden. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie selber eine Erhöhung oder jemand in Ihrer Bekanntschaft und das Wort klingt erstmal so kompliziert, aber Uli, ist es gar nicht, oder? Was heißt es denn?
Ja, liebe Uli, Grüße von Leipzig nach Dresden. Toll, dass ich dabei sein darf. Und es geht hier um ein spezielles Lipoprotein. Der Hintergrund ist, dass Cholesterin im Blut nicht schwimmen kann. Wenn Sie Butter am Finger haben, dann können Sie das nicht einfach abwaschen. Wenn Sie einen Tropfen Seife dazu nehmen, bilden sich kleine Partikel und Fett wird wasserlöslich. Deshalb wird Cholesterin in Verpackungen transportiert. Und diese Verpackungen bestimmen, was passiert damit. Sie kennen, und das ist weit verbreitet, die böse Verpackung des LDL-Cholesterin, was in die Gefäßwand hineingeht. Und jetzt, und das ist in der letzten Zeit vermehrt in der Aufmerksamkeit, wollen wir uns beschäftigen mit einem zweiten, leider auch bösartigen Lipoprotein, diesem Lipoprotein klein a. Das ist so ähnlich wie dieses LDL-Cholesterin und hat zusätzlich aber noch so ein Zusatzprotein, ein Apolipoprotein a. Das ist wie so ein kleines Schwänzchen, was da mit dranhängt. Und die Besonderheit ist, und das ist für dieses Lipoprotein klein a sehr typisch, dass wie viel man davon im Blut hat, der Spiegel im Blut tatsächlich im Wesentlichen vererbt ist, nicht abhängig davon ist, was man isst oder trinkt. Jeder zweite Nachkommen im Mittel erbt es. Man ist also nicht schuld dran. Umgekehrt, die andere Seite der Medaille ist, dass man leider durch Lebensstilmaßnahmen am Lipoprotein klein a selbst wenig drehen kann. Uli, was sind denn die Konsequenzen von diesem Lipoprotein klein a?
Ja, da fragst du eine ganz entscheidende Frage, lieber Uli. Und das ist wahrscheinlich die Fragezeichen, die in allen Köpfen der Hörer gerade sind. Also Lipoprotein klein a, wie du gesagt hast, ist einer der Risikofaktoren für Gefäßverkalkung, Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch Beinarterienverkalkungen. Aber ganz wichtig, nicht jeder mit LP-Klein-A-Erhöhung muss was bekommen. Bevor ich dir das nochmal weiter erläutere, was wir genau machen, muss man sich einmal vor Augen führen, was es für verschiedene Risikofaktoren überhaupt gibt. Da gibt es die änderbaren und die nicht änderbaren. Nicht verändern kann man Alter, Erbe und Geschlecht, also was man mitbekommen hat. Und ändern kann man aber eine ganze Menge. Man kann dem Bluthochdruck, da kann man was machen, man kann gegen den Diabetes was machen, das LDL-Cholesterin, was du schon angesprochen hast, und den Lebensstil und vor allem nicht rauchen. Und daraus leitet sich jetzt sofort ab, das LP-Klein-A selber können wir aktuell noch nicht medikamentös senken, aber was wir machen können, ist diese ganzen anderen Risikofaktoren, die wir beeinflussen können, optimal einzustellen. Und das ist immer eine Zusammenarbeit aus dem, was der Patient selber machen kann und aus dem, was wir Ärzte tun können. Das heißt, Sie als Patient selber können als Allerwichtigstes nicht rauchen. Uli, ich sage immer, LP-Klein-A plus Rauchen ist Selbstmord. Das ist kreuzgefährlich. Und deswegen, wenn Sie das Rauchen weglassen, haben Sie einen ganz wesentlichen Teil des Risikos reduziert. Sie selber können einen optimalen Lebensstil versuchen zu halten, sich also ordentlich bewegen und gut ernähren. Also gut im Sinne von gesund und nicht im Sinne von üppig. Und der Arzt auf der anderen Seite kann den Blutdruck strikt einstellen, kann darauf achten, dass das LDL-Cholesterin gut eingestellt wird und der Diabetes. Und wenn man das auf beiden Seiten macht, kann man das Risiko deutlich absenken. Wenn dann dennoch, obwohl diese ganzen anderen Risikofaktoren gut beherrscht sind, vor allem Cholesterin richtig schön unten im Keller ist, trotzdem eine fortschreitende Gefäßkomplikation wäre, wie Gott bewahre, ein Herzinfarkt, Schlaganfall, Stent-Implantation oder Bypass in einem von den Gefäßbetten, dann und nur dann, ist auch wichtig nicht zu verwechseln, kann man die Apherese aktuell noch machen, also die Blutwäsche. Aber nur dann, also nicht, wenn gar nichts an den Gefäßen fortschreitet. Ja, und deswegen ist auch eins der Konsequenzen, wenn man so eine Erhöhung des Lipoprotein-Klein-As hat, dass man regelmäßig auf Herz und Gefäße schaut, um dann sowas überhaupt feststellen zu können. Ja, und Uli, Matthias, Blutwäsche, Apherese, das klingt ja alles vielleicht so ein bisschen beängstigend. Und am Horizont passiert ja gerade ganz, ganz viel. Und du bist da ja auch sehr involviert in die Studien, die laufen, sind spannende neue Medikamente. Was ist denn da am Horizont, Uli?
Ja, da sprichst du ein besonders spannendes Thema an. Es gibt durch die neue Klasse der RNA-Medikamente, also Medikamente, die diesen Zwischenschritt zwischen der DNA, unserer Erbinformation, und dem Eiweiß vermitteln. Diese Botenstoffe können adressiert werden durch neuartige Medikamente. Und damit kann man tatsächlich, und das ist was Neues, weil wir bisher, wie du ja gerade schon ausgeführt hast, gar keine Tabletten haben, mit denen wir das LP-Klein-A selbst senken können, ist das eine ganz neue Möglichkeit, die aktuell deshalb in klinischen Studien geprüft wird. Und wir werden aus diesen Studien auch noch wesentliche Dinge lernen über dieses Lipoprotein-Klein-A, welche Zielwerte es möglicherweise gibt, welche Personen besonders von so einer Lipoprotein-Klein-A-Erhöhung Schaden haben oder von einer Senkung profitieren. Und da gibt es eine große Studie, die heißt Horizon, wie Englisch für Horizont, mit einem Medikament Pelacarsen. Die ist schon weit fortgeschritten. Das heißt, die läuft schon seit einigen Jahren. Auch viele Personen aus Deutschland nehmen da teil, Ärzte und Patienten gemeinsam. Es ist eine randomisierte, verblindete Studie. Das heißt, nach dem Zufallsprinzip bekommt man als Teilnehmer entweder diesen Wirkstoff oder ein Scheinmedikament. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der man wirklich seriös feststellen kann, ob etwas funktioniert, weil wir sind als Ärzte und Patienten immer voreingenommen, wenn wir das sonst machen. Diese Studie heißt also Horizont Horizon, die Substanz heißt Pelacarsen, und vielleicht werden wir im Jahr 2025, also gar nicht mehr so lange hin, im Laufe des Jahres da Ergebnisse bekommen und können dann in bestimmten Situationen die Betroffenen auch noch besser beraten. Das kann also auch mal im Einzelfall ein Argument sein, diese Studienergebnisse abzuwarten. Dann gibt es eine zweite Studie, die heißt Ocean, wie der Ozean, mit einem Medikament mit dem Namen Olpasiran. Die ist ebenfalls insofern fortgeschritten, als dass alle Plätze in der Studie vergeben sind. Also die Studie hat alle Teilnehmer bereits rekrutiert. Das ging auch sehr schnell und da läuft jetzt die Beobachtungszeit. Und es gibt eine dritte Studie groß, die heißt Acclaim, mit einer Substanz mit dem Namen Lepodisiran. Und das ist vielleicht ganz interessant. Wir reden ja jetzt hier miteinander im Sommer 2024 und diese Studie geht jetzt los. Und Personen mit einem einem erhöhten Risiko können an den spezialisierten Lipidambulanzen möglicherweise eingeschlossen werden. Man muss aber schon andere Risikofaktoren haben. Man kann an dieser Studie nicht teilnehmen, wenn man sonst ganz gesund ist. Und das wird spannend sein und es wird sicher zu diesem Feld wesentliche Neuigkeiten in den nächsten Jahren geben.
Ja, da sagst du ganz, ganz wichtige Punkte, Ulrich. Und ja, ich staune ja immer, die Patienten kennen diese Namen und auch diese Studien und möchten auch häufig gerne teilnehmen. Deswegen sollten wir vielleicht noch dazu sagen, dass die erste, die du nanntest, die Horizon-Studie mit Pilacarsen, aktuell schon zu ist, dass man da nicht weiter einschließen kann. Genauso bei der Ocean-Studie mit Olpasiran, was du erwähnt hast. Und du hast ja zuletzt gesagt, in der Acclaim-Studie rekrutieren wir gerade. Das heißt, da kommt es noch in Frage. Aber du hast zum einen gesagt, das Risiko muss hoch genug sein und zum anderen muss auch das Lipoprotein Klein A hoch genug sein, also über 180 Nanomol pro Liter. Das heißt, diese kleinen LP-Klein-A-Erhöhungen, die würden da nicht reinzählen. Und sag mal, Ulrich, viele meiner Patienten sagen, bei den anderen beiden Studien, da muss man ja erst einen Herzinfarkt gehabt haben. Warum ist das so gemacht worden und warum kann man denn nicht zur Vermeidung, dass man überhaupt einen Infarkt bekommt, das nicht schon testen? Das fragen viele Patienten. Wie könntest du das erklären?
Ja, das Ziel, ne, was wir mit diesen Studien haben, ist herauszufinden, ob diese Wirkstoffe das verhindern, was für die Betroffenen relevant ist. Herzinfarkte, Schlaganfälle, kardiovaskulärer Tod. Und um herauszufinden, ob das unter der Therapie besser ist als unter der Scheinmedikation, müssen ja ein paar von diesen Ereignissen unter den Patienten, die teilnehmen, das ist eine große Zahl, um eine Größenordnung zu nennen, das sind knapp 8.000 in dieser Horizon-Studie, 6.000 in der Ocean-Studie und wahrscheinlich um die 12.000 in der Acclaim-Studie.
Also weltweit enorme wird das Zahlen. Enorme Zahlen.
Weltweit wird das durchgeführt. Trotzdem muss man ja ein paar hundert solcher Ereignisse beobachten in den Gruppen, um dann zu sehen, ob es sich unterscheidet. Und auch wenn die Laufzeit lang ist, wir sind auch alle ungeduldig, müssen ja Ereignisse auftreten, damit man überhaupt einen Unterschied sehen kann. Das heißt, wenn man lauter sehr junge Personen einschließen würde, die gar keine Risikofaktoren haben, dann würden jetzt, sagen wir mal, in 3, 4, 5 Jahren ja gar keine, zum Beispiel Herzinfarkte auftreten, man könnte gar keinen Unterschied erkennen. Das heißt, man kann einen Unterschied nur erkennen, wenn das Risiko hoch genug ist, dass auch etwas passiert in der Beobachtungszeit. Und das ist der Grund, warum es diese Einschlusskriterien gibt. Das wird auch erstmal, um auch da die Hoffnung ein bisschen zu dämpfen, wir müssen erstmal sehen, wir sind sehr optimistisch, aus gutem Grund optimistisch. Wenn die Studien dann da sind, wird das auch so sein, dass zunächst mal die Verfügbarkeit sich nach diesen Einschlusskriterien richtet. Das heißt, es wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erstmal die Verfügbarkeit für die Hochrisikopatienten da sein. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn so ein Präparat möglicherweise einmal in der Apotheke verfügbar ist, dass dann die Entwicklungen auch vorangehen.
Absolut. Und sag mal, der nächste Punkt, der ganz, ganz viele Patienten immer wieder verwirrt. Es gibt ja diese verschiedenen Maßeinheiten, Ulrich, Nanomol pro Liter, Milligramm pro Deziliter, pro Liter. Und dann wird viel verglichen hier und dort. Und es gibt wahnsinnige Verwirrung. Magst du da mal zwei Worte zu sagen?
Ja, liebe Uli, das ist sehr bedauerlich. Und wir beide laufen ja auch einen Sturm dagegen, kann man sagen, beziehungsweise wir propagieren sehr, dass es da zu einer Vereinheitlichung kommt. Ein Grund ist, dass es zwei Methoden gibt, wie man diese Partikel bewerten kann. Man kann entweder den Cholesteringehalt wiegen pro Volumen, also zum Beispiel Milligramm pro Deziliter, also wie viel wiegt das Cholesterin in diesen Partikeln pro Blutvolumen. Oder man kann zählen, wie viele solche Partikel in einem Volumen sind. Und das ist dann Nanomol pro Liter zum Beispiel. Und leider kann man das gar nicht so ganz ohne weiteres ineinander umrechnen, wenn man das jetzt wissenschaftlich ganz korrekt macht. Das hat auch was mit der Heterogenität dieser Partikel zu tun. Aber als grobe Orientierung kann man sagen, dass dieses Lipoprotein klein a in Nanomol pro Liter gemessen mal 0,4 ergibt das Lipoprotein klein a in Milligramm pro Deziliter. So als Faustregel steht stimmt das für viele Patienten? Das heißt, man muss immer genau hingucken, insbesondere wenn die Laboruntersuchung bei unterschiedlichen Laboren stattgefunden hat. Und da nicht gleich sozusagen aufgeregt sein und auf die Einheit gucken. Zweitens ist es so, dass im Moment man verstehen muss, dass die Laboruntersuchung für Lipoprotein klein a noch nicht so etabliert und stabil ist, wie wir das für andere Laborwerte kennen. Also zum Beispiel, Sie kennen das für die Blutsalze, Kalium zum Beispiel. Das ist immer ganz exakt gleich, egal wo das gemessen wird. Hier hat man Schwankungen und die Schwankungen sind auch ein bisschen biologisch bedingt, auch wenn es nicht durch Ernährung wesentlich beeinflusst ist. Es gibt schon biologische Faktoren, aber eben auch analytisch durch die Messmethode. Und deshalb ist es im Moment so, dass wir sagen, einmal messen, wenn der Wert hoch ist, dann hat man das hohe Risiko. Wenn man dann wiederholt misst, dann führt das manchmal dazu, dann hat man mal ein bisschen niedrigere Werte, ein bisschen höhere Werte. Das kann zu Verunsicherungen führen.
Zu unglaublichen Verunsicherungen, ja.
Ja, im Moment einmal messen. Das ändert sich natürlich, wenn wir mal eine Therapie zur Verfügung hätten in der Zukunft und man das zur Therapiesteuerung nimmt, dann wird sich diese Empfehlung ändern. Aber im Moment gilt, wenn man ganz niedrige Werte hat, dann ist gut fertig, einmal im Leben messen. Wenn man hohe Werte hat, einmal im Leben messen, dann ist man in der hohen Kategorie. Alles andere führt im Moment tatsächlich zu Verunsicherungen und letztlich hat das keinen Mehrwert.
Absolut. Also ich glaube, wir haben ganz klar gelernt, wir wollen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ne? Also nicht Milligramm pro Deziliter mit Nanomol pro Liter, immer genau auf die Einheit dahinter schauen. Und vielleicht können wir noch so als eine Merkziffer, lieber Ulrich, mitgeben, das kardiovaskuläre, also das Herz-Kreislauf-Risiko steigt ab ca. 75 Nanomol pro Liter. Ne? 45 ist ja der Normwert und ab ca. 75 steigt das Risiko. Das heißt, wenn Sie 50 haben zum Beispiel, dann sind sie nur so knapp über der Norm. Also auch das sind ja häufige Fallstricke, oder?
Ja, ganz wichtiger Punkt, genau. Also das ist das. Und entsprechend für die Milligramm pro Deziliter ist es, wenn es über 50 Milligramm pro Deziliter ist, ist es stark erhöht und unter 30, positiv formuliert, unter 30 Milligramm pro Deziliter ist es nicht erhöht oder unter 75 Nanomol pro Liter ist es nicht erhöht.
Sehr schön, dass du es nochmal übersetzt hast, weil es wird wirklich in verschiedenen Einheiten gemessen. Prima, so kann jeder was damit anfangen. Sehr gut. Ja, lieber Ulrich, wir wollen das LPKNA zusammenfassen. Also Lipoprotein. Wir haben gelernt, Fett Eiweißpartikel, ein Partikel, was sich aus Fett und Eiweiß zusammensetzt, ein geerbtes zu hohes Blutfett, ähnlich dem Cholesterin, hast du zu Beginn erklärt.
Jawohl, es enthält ja Cholesterin, genau, es ist also auch eine bösartige Verpackung von Cholesterin, gehört zu den bösen Lipoproteinen, ist ererbt, das heißt, man ist nicht schuld dran. Das bedeutet auch, dass wenn man betroffen ist und man hat zum Beispiel einen Herzinfarkt und man hat ein hohes Lipoprotein klein a, wir finden das häufig auch bei jüngeren Menschen, die einen Herzinfarkt haben, dann ist das etwas, was man in der Familie gucken sollte. Das haben wir bisher noch nicht gesagt, Uli, das sollten wir noch einmal betonen.
Unbedingt.
Das ist eine wichtige Konsequenz aus der Lipoprotein klein a Bestimmung, insbesondere für diejenigen, die auch Verkalkungen dann haben irgendwo im Körper, dass man die Verwandten screenen muss, insbesondere die Kinder und mit der Konsequenz, bei denen eben frühzeitig das Cholesterin zu senken. So, was kann man tun, wenn man erhöhte Werte hat?
Ich wollte dich ergänzen. Alle beeinflussbaren Risikofaktoren möglichst optimal einzustellen. Also, du hast gerade die Kinder erwähnt, also ganz wichtig, nicht rauchen. Nochmal nicht rauchen und nochmal nicht rauchen. Das zweitwichtigste, das LDL-Cholesterin konsequent senken, Blutdruck im Griff behalten, Ausdauerbewegung durchführen, Diabetes, wenn vorhanden, strikt einstellen und damit kann man das Risiko schon wesentlich reduzieren. Wenn dann aber trotzdem fortschreitende Gefäßkomplikationen sind, wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Beinarterienverschlüsse und das LP-Klein-A über 120 Nanomol pro Liter oder 60 Milligramm pro Deziliter liegt, kann in Einzelfällen die Blutwäsche, also die Apherese, wo wir extra Podcasts zu haben, Erwägung gezogen werden. Aber du hast uns ja ganz schön am Ende gezeigt, lieber Ulrich, was ist am Horizont?
Spannende Möglichkeiten. Es könnte sein, dass wir Medikamente zur Verfügung haben, mit denen wir tatsächlich um 80-90% das Lipoprotein klein a senken können. Das ist für die Betroffenen mit dem hohen Lipoprotein klein a und den bösartigen Verläufen, könnte das segensreich sein. Das muss aber geprüft werden. Die gute Nachricht ist, dass diese Prüfung schon fortgeschritten ist. Es könnte sein, dass wir Ende 2025 schon die erste große Studie da sehen mit den Ergebnissen. Zwei weitere Studien sind auf dem Weg und bei der einen kann man als Betroffener, also mit hohen Werten und Risikofaktoren oder auch schon bekannter Gefäßverkalkung auch teilnehmen. Insofern ist das etwas, was uns hilft, bei dem Lipoprotein klein a Risiko zu erkennen. Da kann man ja immer sagen, das Glas ist halb voll oder ist halb leer. Man kann sagen, wenn man betroffen ist, jetzt habe ich diesen Risikomarker. Man kann aber auch sagen, das ist etwas, was ich erkennen kann, wo ich etwas tun kann. Wir haben viele andere Erkrankungen, zum Beispiel Tumorerkrankungen, wo wir solche Marker nicht haben. Und Uli, du hast das, finde ich, super betont, wie dass sich die Risikofaktoren gegenseitig multiplizieren. Und wenn wir dann eben die anderen Risikofaktoren rausnehmen und das Cholesterin gut senken, und das kriegen wir immerhin, können wir tatsächlich den Betroffenen wirklich eine substanzielle, auch jetzt schon, Risikoreduktion anbieten.
Absolut. Also, wir haben gelernt, als Fazit, ein zwar ernstzunehmender Risikofaktor, aber bitte keine Panik. Wir können viel tun und es ist viel Hoffnung am Horizont. Vielen Dank, lieber Ulrich.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.